360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele.
Ein herzliches Moin hier aus Hamburg. Der Herbst ist da. Was eine herrliche Jahreszeit, die derzeit anbricht. Ich sage dir, ich liebe diese Zeit, wenn die Bäume sich in den schönsten Herbstfarben zeigen, die Kürbisse dick und prall auf den Feldern liegen, das Korn geerntet, die Luft frischer und die Vögel lautrufend gen Süden ziehen. Ich bin gestern Abend noch auf dem Balkon gelaufen, weil ich sie gehört habe und stand so ganz beeindruckt von der Formation und habe ihnen zugesehen, wie sie gen Süden geflogen sind, ganz aufgeregt. Und da hüpfe ich voller Freude in mein Dirndl hier in Hamburg, sehr ungewöhnlich. Und mit dem stehe ich auch heute hier in meiner 360-Grad-Box. Hier mein Aufnahmeleiter Alex, wie findest du das? Gefällt dir das? Ja,
sieht super aus.
Er sagt, es sieht super aus, da freue ich mich. Ich liebe nämlich dieses Outfit. Ich persönlich finde, es gibt nichts Weiblicheres als eine Frau im Dirndl, ob lang oder kurz. Ich selber habe 7 Stück davon im Schrank, da ich eine Zeit lang in München gewohnt habe und ja, die Dirndl wollen auch ausgeführt werden, ja? Gerade jetzt in der Zeit, in der die Wiesen in München laufen. Ich mag es, einfach authentisch zu sein und bin ganz gespannt, was auch mein heutiger Gast zu meinem Herbstoutfit sagt. Ja, für viele Menschen jedoch ist gerade diese Jahreszeit, wo es jetzt dunkler und kälter wird, nicht voller Freude. Das Gegenteil ist der Fall. Es zieht sie nur noch mehr runter und macht depressiv. In der Corona-Zeit schaut sich die Welt jeden Tag die Liste der Infizierten an. Doch wer schaut auf die, die sich immer mehr zurückziehen? Mental sukzessive schwächer werden, der Selbstwert immer mehr schwindet, Depressionen die Folge sind, sofern nicht gegengesteuert wird. Kinder, Jugendliche, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Unternehmen, Führungskräfte, die ältere Generation, so viele Menschen, die hier betroffen sind. Doch wie steuern wir gegen, wenn das Selbstwertgefühl im Keller ist? Kraftlosigkeit und Überforderung vorherrschen. Wie wichtig ist Achtsamkeit dabei auch im eigenen Umfeld? Welche Möglichkeiten und Chancen gibt es, rauszukommen aus dem tiefen Tal, um wieder in die Lebensfreude und Leichtigkeit zu kommen? Wie können wir vorbeugen, dass wir uns nicht wieder verlieren? Und hier erinnere ich mich. Es ist jetzt 15 Jahre her. Eine junge Familie, ein großes Haus, 2 kleine Kinder. Er hat einen Vollzeitjob und die Frau 4 verschiedene kleine Jobs, um gemeinsam alles finanziell zu schaffen. Sie kellnert noch bis spät in die Nacht und stellt sich anschließend noch ans Bügelbrett, um den Wust von Wäsche zu bewältigen. Macht den Haushalt, ist durchgetaktet 7 Tage die Woche. Sie rennt immer schneller, für andere, doch nicht für sich selbst. Sie ist voller Zweifel, nicht genug zu sein, versucht durchzuhalten, hat das Gefühl, langsam durchzudrehen. Dann bekommt sie einen Hörsturz und kurze Zeit später einen Nervenzusammenbruch. Nachdem die 4-jährige Tochter ihr Handy in die Mikrowelle gesteckt hat, 10 Minuten bei 650 Watt, ist endlich Stille. Diese Frau war ich selbst. Ausgebrannt und voller Selbstzweifel. Wie vielen Menschen da draußen geht es ebenso? Haben die eigenen Grenzen schon längst überschritten, machen immer weiter, haben das Gefühl für sich selbst verloren, bürden sich immer mehr auf, können nicht Nein sagen, nicht gut für sich sorgen, schaffen die ganzen Belastungen nicht mehr und wissen nicht, wie sie da wieder rauskommen. Die Corona-Zeit, extrem belastend für viele Menschen. Homeoffice, Leben auf engstem Raum, finanzielle Belastungen, die auch noch dazukommen, werden mental immer schwächer. Wo stehe ich wirklich in meinem Leben mit meiner mentalen Gesundheit? Wie komme ich da wieder raus und wie kann ich vorbeugen, dass ich gar nicht erst hineingerate? Zu diesem Thema, ausgebrannt und voller Selbstzweifel, Habe ich bereits schon Depressionen oder bin ich kurz davor? Ist es extrem wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ich habe erst letzten Monat einen 360-Grad-Mensch-der-Talk dazu gemacht. Und dort habe ich einen meiner Talkgäste im Nachgang angesprochen, ob wir hierzu nochmals tiefer einsteigen und er nicht Lust hat, mit mir gemeinsam einen Podcast dazu aufzunehmen. Gesagt, getan. Und ich freue mich sehr, ihn hier heute bei mir begrüßen zu dürfen.
Professor Dr. Michael Stark. Schön, dass Sie da sind.
Ja,
oder dass du da sind. Wir duzen uns ja schon aufgrund des Talks. Ganz spannend, das möchte ich auch immer oder erzähle ich auch immer gerne. Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Ich finde es immer wieder spannend, das zu erzählen, welche Wege das Leben so nimmt, dass wir auf gewisse Menschen, Situationen oder Wege auch stoßen. Jeden Samstag kaufe ich mir immer das Hamburger Abendblatt, hüpfe auf meine Vespa, fahre durch Hamburg, suche mir irgendwie ein nettes Café, setze mich dahin und lese die also genussvoll bei einem Stück Kuchen, meinem Seelenkuchen und einem schönen, dicken, fetten Milchkaffee. Und da habe ich unter anderem auch einen Bericht über dich gelesen, sozusagen, der dort abgebildet war zum Thema, wie machen wir richtig Urlaub, wie wichtig es ist, keine Arbeit mitzunehmen, um eben auch da zu entschleunigen. Ja? Und ich fand das so spannend, dass ich dich direkt gegoogelt habe und angeschrieben habe und habe gefragt, ob du Lust hättest, sozusagen bei diesem Talk dabei zu sein. Und ja, du hattest Lust. Und heute hier sind wir im Podcast zusammen und hier geht es um Körper, Geist und Seele. Woher kommst du? Wer bist du? Und was genau machst du?
Was heißt, woher komme ich? Persönlich oder beruflich?
Ja, ja. Naja, es ist allumfassend sozusagen.
Persönlich passt das ja zu deinem Outfit. Du bist heute im Dirndl hier aufgelaufen und ich bin in Augsburg geboren. Insofern auch die ersten 10 Jahre aufgewachsen und kenne also das Ambiente und die Kleidung. Und bin dann weiter über Nordrhein-Westfalen, Neuwied am Rhein, Schule, Studium in Bochum, Psychologie und dann Medizin in Münster und kleine Abstecher nach Amerika, Kalifornien zu Forschungsgeschichten.
Ah, okay. Und wie lange warst du in den USA?
Einmal ein Jahr und dann nochmal hat der Professor mich nochmal eingeladen, weil er noch ein bisschen Geld übrig hatte, weil ich wohl ganz interessante Sachen auch gemacht habe mit ihm zusammen. Und dann bin ich letztlich in Hamburg gelandet. Das ist ja meine Lieblingsstadt.
Das verstehe ich. Meine auch. Welche Intention oder was war so dein Antreiber oder was hat dich da so auch fasziniert, diesen Weg einzuschlagen? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, ja. Als ich vor die Wahl stand, was ich studieren sollte, da ging es mir so eigentlich wie meiner Tochter jetzt noch nicht so richtig wissen was. Und ich wusste, dass ich gut bin in Mathematik und ich wusste, und dann habe ich gesagt, naja, also so Psychologie, das gefällt mir, weil da kann man erkennen, wie es hinter der Kulissen aussieht, wie Menschen funktionieren oder auch manchmal nicht funktionieren. Und dann habe ich das in Bochum angefangen und Mathematik ist dann auf der Strecke geblieben, weil man da immer morgens um 8 Uhr schon in der Vorlesung sein musste.
Okay, gut, das verstehe ich.
Naja. Und die Psychologie ist dann weitergegangen und dann habe ich aber allerdings gemerkt, dass in dem klinischen Bereich, wo man mit Menschen arbeitet, doch die Mediziner mehr zu sagen haben. Dann war ich noch jung, also ich musste nicht zum Bund und dann dachte ich, jetzt schon arbeiten für die nächsten 40 Jahre, das ist nichts für mich und habe dann noch Medizin hinten dran gehängt.
So, okay.
Und das Forschungssemester, also den Stipendium habe ich gekriegt für eine Idee, die ich damals schon mich bewegt hat, also die Therapeut-Patient-Beziehung. Wie gehen Menschen miteinander um in dieser Beziehung? Und habe mich dann beworben in einer Schizophrenie-Forschungsstation in Kalifornien, an der UCLA. Und da bin ich zum ersten Mal mit diesen schwer erkrankten Patienten in Kontakt gekommen. Und das hat mich eigentlich sehr interessiert, weil das auch wieder eine Gruppe von Menschen sind, die einem riesigen Stigma unterliegen. Also da jeder hat Angst davor und denkt, na, die sind ja gefährlich. Auch das ist ja das Tragische daran, dass dann auch die Medien immer wieder sagen, der und der hat jetzt in seiner Psychose jemand umgebracht oder verletzt und er ist in die Psychiatrie eingewiesen worden. Und das stimmt eben nicht. Die werden dann in die forensische, in die Gerichtspsychiatrie eingewiesen worden. Deshalb ist auch das, die Angst vor der Psychiatrie so groß, dass die Menschen denken, oh, jetzt dann, wenn ich da mal hingehe, dann sitze ich neben so einem und dann habe ich Angst. Das stimmt einfach nicht. Und insofern ist das auch wichtig, dass ich das vielleicht auch mal öffentlich sage, dass die Psychiatrie, selbst wenn man dort mal hin muss, weil es nicht mehr weitergeht, gibt es ja immer die sogenannte Akutstation, wo man unter auch höherer Überwachung auch ist und höherer und die mehr Pflegepersonal da, die mehr gucken kann. Und die psychotherapeutischen Stationen gibt es ja da auch, die für Depression oder für Angst oder für andere Störungen da sind. Naja, und letztens habe ich wieder getroffen meinen alten Freund und Mitkämpfer, der Peter Sandmeier, der ist Autor beim Stern gewesen. Mitte der 90er Jahre hat er sich dann auch mal an mich gewandt, wollte Hintergrundwissen haben, so wie du jetzt. Ja. Und ich war immer offen für Medien, weil ich denke, nur wenn wir erzählen, wie es da wirklich aussieht, verliert man die Angst davor. Das war mir immer sehr wichtig. Und wir haben damals das erste Buch geplant, Wenn die Seele SOS funkt, was gegen Stress und Überlastung hilft. Also so war ja das Burnout-Thema. Das war ja 99, war das ja schon lange, über 20 Jahre her. Und da fing das an, dass ich mich dafür interessierte. Und im Nachgang kam dann das Buch, weswegen du mich dann letztlich entdeckt hast, weil wir haben dann auch überlegt, was kann man dann präventiv machen. Und das war ja dann das nächste Buch über wie aus Freizeit und Urlaub auch tatsächliche Erholung wird. Und das hat wirklich weite Kreise gezogen und ist ein Thema, was immer weiter akut ist und weiter akuter wird, wie ich das so in den Jahren beobachtet habe, weil eben der soziale Druck, der Leistungsdruck ist in unserer Gesellschaft in den letzten 20 Jahren extrem gestiegen. Handy überall.
Ja, immer erreichbar.
Computer kontrolliert jede Sekunde unseres Arbeitens. Ich hatte mal eine Patientin da, die im schweren Burnout gelandet war, bis hin zur Suizidalität, weil sie sagte, ich kann einfach nicht mehr, weil die arbeitete für so ein Callcenter. Und der Chef hatte dann so seine Platte vor sich mit den kleinen Lämpchen, wer gerade am Telefon ist. Und wenn einer nicht am Telefon war, der wurde gleich angefragt, warum nimmst du keinen Anruf entgegen? Also die hatte überhaupt gar keine Pause und hat dann aus Verzweiflung, wie sie mir gestand, sich selber angerufen, quasi mit ihrem eigenen Handy, damit ihr Lämpchen an ist und sie mal 5 Minuten Pause hat. Also solche extremen Situationen kommen vor. Und das habe ich immer wieder von Menschen gehört, die eben sehr leistungsorientiert, sehr bereit sind, in ihrem Leben was zu tun und dann in ungünstige, ausbeuterische Lebensverhältnisse kommen. Und das klappt dann nicht.
Apropos Lämpchen, du hast bei dem Talk eine ganz, ganz spannende Metapher benutzt. Erzähl nochmal davon, von dieser Lampe sozusagen, die in unserem Leben sozusagen brennt, ja, wenn der Motor läuft.
Ja, ich arbeite gern mit Bildern und um das deutlich zu machen, was da los ist in unserem Körper, damit die Menschen verstehen, wie sie funktionieren, habe ich das Bild von einem Autobenzintank genommen und den verglichen mit unserem Seelenkrafttank, den wir haben. Weil das ist doch tatsächlich so, der funktioniert so. Ich könnte jetzt ins Detail gehen, aber dann wäre das ein ganz langes Gespräch. Aber das können wir vielleicht mal ein andermal machen. Das Auto funktioniert ja so, dass wenn wir fahren und haben mal nicht nachgetankt und nicht dran gedacht, dann brennt das kleine Lämpchen an und sagt uns, jetzt sind aber die letzten 5 Liter angebrochen. Und ein guter Autofahrer beachtet das, geht mit dem Fuß vom Gas und guckt, wo die nächste Tankstelle ist oder checkt das zumindest.
Ja.
Unser Seelenkrafttank funktioniert genauso. Nur diese Lämpchen übersehen wir. Oder wir wissen nicht, dass es Lämpchen sind, die uns zeigen, wir sind am Rande unserer Kraft. Aber das ist so einfach, wenn man das weiß. Das sind unsere frühen Stresswarnzeichen. Das kennen wir. Stresszeichen kennen wir. aber wir benutzen sie nicht, um die richtige Konsequenz daraus zu ziehen. Wir gehen, wenn zum Beispiel, wenn wir anfangen, Schlafstörungen zu entwickeln, weil wir einfach so angespannt sind durch den Tag, dass wir abends nicht zur Ruhe kommen.
Dass der Geist immer weiter arbeitet, sozusagen.
Rödelt dann weiter, dann greifen wir eher zum Glas Wein oder zum Glas Bier, oder wenn es gar nicht geht, dann gehen wir sogar zum Hausarzt und lassen uns ein Schlafmittel verschreiben. Oder wenn wir so innerlich unter Spannung stehen, dass wir komplett verspannt sind in unseren Schultern, dann eher eine Schmerztablette, ja, wenn, dann vielleicht auch mal eine Massage, aber das ist da schon sehr selten. Das wäre ja schon ein bisschen mehr ursachenzentrierter. Aber das sind so diese, oder unsere Stimmung, wenn wir einfach gereizt sind und unser Partner sagt, ja, wie bist du denn wieder drauf? Ne?
Ja.
Dann bellen wir zurück und schon ist der Konflikt auch in der Familie da. Oder wir schnauzen unsere Kinder an und die sagen, ja, was ist denn mit Papa und Mama wieder los? Und ja, das sind so diese frühen Zeichen, aber wir begreifen sie nicht als diese Warnung, Fuß vom Gas und nachtanken, sondern wir denken, weg damit.
Also wir kleben, so sagtest du es auch, wir kleben die Lampe
wir
ab.
Wir kleben die Lampe ab, ob ein Autofahrer die Lampe abklebt. Und meine Patienten, die dann bei mir waren und auch meine Therapien und Gruppentherapien mitgemacht haben, die haben, zum Teil haben sie gesagt, also ich, bei mir war es kein Auto-Armaturenbrett, bei mir war es eine Pilotenkanzel, was die Lichter, die da alle gebrannt haben.
Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Und ich bin nicht an der Straße stehen geblieben, sondern ich bin abgestürzt. Ja. Ne? Also das sind so die Bilder, mit denen man das begreiflich machen kann.
Ja, finde ich total super. Und das kann man auch richtig gut begreifen, eben auf sein eigenes Lämpchen zu achten, ne? Achtsam zu sein, auch bewusst immer wieder anzuhalten. Doch hier sind wir, denke ich mal, an einer ganz, ganz wichtigen Stelle, um überhaupt erstmal aufzuklären. Da ist nämlich auch ganz oft Irritation. Die Leute reden immer von Burnout, ja. Gibt es Burnout überhaupt? Oder ist das nur ein Modewort aus der USA, ausgebrannt sozusagen? Oder es gibt einfach nur Depression. Wo ist da der Unterschied? Oder sind das zwei verschiedene Sachen? Also das gerate ich auch immer wieder, dass Menschen das gar nicht wissen. Ja, habe ich jetzt einen Burnout? Habe ich jetzt schon Depression? Ist Depression schlimmer als Burnout? Oder wie ist das?
Naja, Depression ist schon eine psychiatrische Diagnose. Die ist natürlich schlimmer als Burnout, aber Burnout kann in eine Depression sich entwickeln. Burnout, finde ich, die geeignete Definition ist im Prinzip das, was ich mit dem Lämpchen gesagt habe, dass schon 1000 Lämpchen brennen. Mhm. Ja, nicht nur eins, sondern
also bei Burnout brennen schon mehrere Lämpchen.
Ja.
Und bei Depression ist alles nur noch rot.
Bei Depressionen ist man an der Straße liegen geblieben.
Okay.
Ja. Mhm. Weil unser Körper, wenn er chronisch überlastet wird, also das ist ja unser uralter Fight-or-Flight-Flucht- oder Angriff-Reflex, der da bewegt wird, wenn wir, früher war es der Säbelzahntiger, der uns Angst gemacht hat und uns nicht schlafen ließ, und heute ist es der Chef oder die Aufgabe.
Die vielen Aufgaben.
Ja, die vielen Aufgaben, oder dass wir es nicht mehr hinkriegen. Sodass unsere innere Spannung steigt und steigt und steigt. Und dieser Wechsel, dieser gesunde Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung nicht mehr funktioniert.
Also der Ausgleich, die Balance wird nicht mehr geschaffen, einfach, wie ich es gerade sagte, immer wieder anzuhalten und zu gucken auf dem Armaturenbrett, ist das hier alles noch, in der Funktion, in der richtigen.
Naja, unsere Leistungsgesellschaft ist versucht, eben immer diesen Leistungsaspekt hochzuhalten. Also auch dass wir sagen, wir schaffen das kriegen wir doch hin. Indianer kennen keinen Schmerz, wir machen weiter. Das sind diese alten Schemata, mit denen viele von
Glaubenssätze
uns
auch
groß geworden sind und die dann verhindern, dass wir innehalten und sagen, nö, das ist mir jetzt zu viel und jetzt muss ich mal eine kleine Pause machen. Das ist ja, da wird man ja schräg angeguckt, wenn man sagt, ich muss jetzt mal eine Pause machen. Das heißt ja, du bist ja nicht mehr richtig funktionsfähig.
Ja, ja. Oder eben schwach. Oder du bist nicht mehr richtig, sozusagen.
Genau.
Ne?
Ja, das ändert sich.
Nicht genug.
Das ändert sich so ein bisschen in der letzten Zeit, finde ich. Also so die junge Generation, höre ich so von einigen, die haben sowas schon mal gehört wie Work-Life-Balance. Ja? Also Arbeit und Freizeit muss balanciert sein. Da beschweren sich dann auch schon manche Chefs, die arbeiten nicht genug. Das sind die jungen Leute von heute.
Ja, ja, genau. Ja,
aber ich sehe das ganz anders. Ich sehe
es genauso.
Das ist eher eine gesunde Entwicklung, dass wir uns das nicht mehr alles gefallen lassen. Und
auch was die Wertschätzung angeht. Ja. Also wenn ich jetzt mal so meine Tochter sehe, wenn ich nicht wertschätzend behandelt werde, das möchte ich nicht. Ja, also ich möchte das, dass ich so behandelt werde und dann arbeite ich da nicht, ne? Also so. Und das finde ich gut. Also das ist ein gesundes, wo man merkt, hey, ich gebe hier meine Arbeitsleistung, ich möchte gerne hierher kommen, ich möchte ein gutes Umfeld haben, eine gute Arbeitsatmosphäre, ne?
Ja, das ist der Unterschied, wenn Selbstbewusstsein aus sich selber kommt und nicht sich nur füttert von den äußeren, Rückmeldungen. Und das ist eben das, was ich meinen Patienten auch immer versuche nahezubringen, so ein inneres Selbstbewusstsein zu entwickeln, als Schutz eben vor der Ausbeutung oder vor den negativen Sachen. Aber insofern ist Burnout für mich eine Übergangszeit, eine nochmal eine extreme Warnzeit. Dann ist es wirklich dann notwendig, mal eine Zäsur zu setzen. Und
das kann man sagen, wie lange die geht? Also gehen kann? Oder ist das eigentlich individuell sozusagen?
Das ist ganz individuell. Also manche Patienten haben gesagt, das sind schon Jahre. Bei anderen war die Belastung kumulativ so groß, dass sie innerhalb von kürzester Zeit dann zusammengebrochen sind. Das neueste Gebiet, mit dem ich beschäftige, aber das ist wirklich ein ganz anderes Thema, ist dann diese chronische Erschöpfungserkrankung, die mittlerweile auch immer bekannter wird, jetzt gerade auch durch Corona, wo viele Patienten nach der Corona-Erkrankung in so eine Erschöpfungssymptomatik hineinrutschen und gar nicht mehr rauskommen wollen, aber können nicht. Das ist so ein ganz neuer Forschungsbereich, der mich interessiert, auch wieder, weil einem Stigma auch wieder unterliegt. Also ich kämpfe für die Stigmatisierten, das hat mich nicht verlassen. Ja.
Also ist das ein Zwischending dann noch? Also erst kommt das Burnout, also wo die Lämpchen im Prinzip schon leuchten und dieser Erschöpfungszustand, dass das praktisch dann noch da drauf gesetzt wird und dann kommt die Depression. Was sind denn die Anzeichen auch für Depression? Ja, erstmal die erste Frage. Also dieser Erschöpfungszustand, ist das dieser zwischen Burnout und Depression? Oder?
Nein, das sind zwei unterschiedliche Wege.
Ah, sind zwei unterschiedliche Wege.
Ich würde da so sagen, dass diese massive Überlastung führt bei manchen Menschen eben dann zu einem Insuffizienzerleben. Also ich kann nicht mehr das, was ich könnte. Und das ist dann eher im emotionalen Bereich verhaftet. Also die denken dann auch sogar über Suizid nach, die denken darüber nach,
was bin ich überhaupt wert?
Was bin ich überhaupt wert? Und was passiert denn, wenn ich jetzt einfach in der Kurve geradeaus fahre? Das würde ja auch nicht viel ändern. Also das sind solche Gedanken, die dann immer mehr hochkommen. Dass man nachts vor lauter Grübeln nicht einschlafen kann, dass man schwere Schlafstörungen entwickelt. Dass die Stimmung nicht mehr aufhellbar ist, so sagt man das. Also, dass man sich nicht mehr freuen kann, dass man, komm mit zum Geburtstag, komm mit einer Feier, komm mit in den Urlaub. Und man merkt, man kann nicht mehr sich freuen an Dingen. Und das ist dann wieder bedrohlich, wenn man merkt, ich kann mich noch nicht immer an deinen Freund, dass mein Freund mich besucht oder meine Kinder mir ein schönes Geschenk machen. Ich fühle mich so leer innen drin, ausgebrannt. Das sind so Zeichen einer mittelgradigen oder dann wenn es von Suizidalität Gedanken begleitet wird, dann einer schweren Depression. Und das andere, was ich eben mit dem Chronic Fatigue sagte, das ist eher...
Also dieser Erschöpfungszustand.
Ja, das ist eher eine körperliche Überlastung. Da spielt sich das wieder im Muskulären, im Kognitiven, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, dass man keine Muskelkraft mehr aufbieten kann, dass man nicht mehr joggen kann, was man gewohnt war, sondern danach komplett erschöpft ist. Das sind so zwei verschiedene Wege.
Okay. Wow, ganz interessant. Also einfach, dass man überhaupt mal weiß, okay, was sind die Anzeichen, ja? Also kann ich das an mir sozusagen feststellen? Muss ich da genauer auf das Lämpchen schauen und das reflektieren sozusagen, ja?
Ich habe also dafür habe ich auf meinen Internetseiten ja ganz viele Tests hinterlegt, die man auch, also die Depression und Angsttests, die kann man auch kostenlos machen. Oder auch das, den anderen Test mit dem chronischen Fatigue-Syndrom kann man auch da sich selber mal so durchklicken durch die Symptome, um aufzuklären. Also man, je aufgeklärter man ist, desto mehr bessere Entscheidungen kann
natürlich,
man treffen.
Natürlich, ja. Das schafft Klarheit auch, ne? Also für einen selber, ne? Also weil man vielleicht auch gar nicht sich dahin verhaftet sieht. Ja, auch geht ja noch, geht schon irgendwie weiter, ne? Was mich auch sehr interessiert, was sagst du zu der Aussage, Depressionen stehen für Wut, die zu spüren, derjenige kein Recht zu haben glaubt? Das steht auch für Hoffnungslosigkeit. Und ein neues Gedankenmuster dazu ist, ich erhebe mich über die Ängste und Begrenzungen anderer Leute. Ich erschaffe mein Leben selbst. Was sagst du dazu?
Das letztere ja, das mit dem Wut würde ich nicht so unterschreiben. Bei einzelnen Menschen ist das vielleicht so aus der Lebensgeschichte heraus, die immer Sachen in sich hineingefressen haben und nie gelernt haben, für ihre Bedürfnisse einzustehen, immer unterdrückt worden sind, über Partner oder schon von Eltern, dann kann das sein, dass sich Wut ansammelt, die einem gar nicht bewusst ist und sozusagen im Seelenkeller vor sich hin brodelt und dann vielleicht irgendwann mal auch ausbricht. Gegen sich selber wendet, ja, dann hat es doch auch keinen Zweck mehr, dass ich weiterlebe. Dann bin ich doch eigentlich sinnlos.
Also es zerfrisst einen sozusagen innerlich auch.
Ich habe selten erlebt, dass Menschen dann aggressiv werden oder wütend werden, sondern das richtet sich dann eher gegen sich selbst.
Ja.
Aber dass man lernen kann, zu sich selber zu stehen und wieder aufzuerstehen in einer Phönix aus der Asche, indem man sagt, ja, ich beschließe jetzt diese ganzen Dinge, die mich beeinflusst haben, die alten Schemata, die alten Leitsätze. Ich bin jetzt erwachsen, ich bin nicht mehr das kleine Kind, was ich richten muss nach dem, was meine Eltern gesagt haben, was ich brauchte zum Überleben, das Ducken, was ich brauchte zum Überleben, das brauche ich heute nicht mehr.
Ich bin erwachsen und ich habe Tools an der Hand und ich bin in der Lage, selber sozusagen zu gestalten, also raus aus diesem Opfersein zu gehen, also bewusst auch. Ja.
Und dazu ist Psychotherapie natürlich ganz wichtig, weil dort lernt man, wie man das macht.
Ja, aber das ist ja auch immer oft so, oh Gott, jetzt muss ich so eine Psychiatrie oder jetzt muss ich so einen Experten aufsuchen, jetzt ist es soweit bei mir. Ne?
Also, ja, aber das ist leider ein völlig unnützes Stigma. Also wir gehen bei jeder Kleinigkeit zum Arzt und bei dem großen Bereich
bei der Seele ja.
Wo wir auch wirklich mittlerweile gibt es viele gut ausgebildete Psychotherapeuten, sowohl im tiefenpsychologischen als auch im verhaltenstherapeutischen Bereich, die da weiterhelfen können.
Ich meine, mentale Gesundheit, Mental Health ist ja ein Riesenthema geworden. Auch Sportler, die sagen hier, ich habe keine Lust mehr auf Olympia, ich bin jetzt mal raus, das tut mir einfach nicht mehr gut. Ja, für seine Bedürfnisse einzustehen, zu sagen, okay, was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt Rückzug und ich möchte jetzt einfach an mir arbeiten und mich selber stärken, aus mir heraus. Ne? Okay, so. Und um nochmal auf die Lampe zurückzukommen, sozusagen, sich dazu entscheiden, wirklich das Abgeklebte runterzunehmen und wirklich sich zu kümmern auch. Ne? Dass die Seele wieder gesunden kann und sozusagen Körper, Geist und Seele auch wieder in Einklang kommt. Ne? Ist das möglich? Ja. Welche Möglichkeiten gibt es da sozusagen?
Ja, klar ist es möglich. Unsere gesamte biologische Struktur ist darauf ausgerichtet, Gefahren abzuwenden und wieder die Balance herzustellen, die Homöostase wieder herzustellen. Nur wenn es aus dem Ruder läuft, dann gehen Strukturen, ob nun die Leber bei zu viel Trinken oder die Lunge bei zu viel Rauchen, dann geht sie kaputt. Ne, so. Aber wenn wir es lernen, achtsam mit unserem Körper umzugehen, dann denke ich, können wir viel dazu beitragen, ein gesundes Leben zu führen.
Ich meine, es ist die wunderbare Hülle unserer Seele, auch unser Körper. Ne? Es ist ja alles in einem Zusammenspiel sozusagen. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt jemand merkt, okay, ich habe hier ein Thema, ich habe hier eine Herausforderung und ich erkenne das auch, da ist ja auch natürlich vielleicht auch das Umfeld wichtig, ne? Also dass vielleicht auch Familienmitglieder sagen, also pass mal auf, such dir mal jemanden. Das ist ja auch ein ganz, ganz, ne, ist ja auch ein dünner Grat, auf dem man sich da sozusagen, dünnes Eis, auf dem man sich da, ne, bewegt. Wo vielleicht der eine oder andere, man will ja auch niemandem zu nahe treten. Man merkt trotzdem von außen, oh, die Person braucht da auch Hilfe, ne? Welche Möglichkeiten gibt es da oder wie kann man da am besten mit umgehen, um dieser Person zu helfen?
Ja, so früh wie möglich, weil wenn jemand so richtig erstmal in der Depression drinsteckt, dann mauert er sich auch völlig ein und sagt, ach was, mir kann sowieso keiner mehr helfen, so ungefähr. Mhm. Und wichtig sind Familienmitglieder, die ja von außen oft schon viel früher sehen, dass derjenige dann dabei ist, sich selber zunichte zu machen und sich selber zugrunde zu richten. Mhm. Leider ist das eben wegen dieses Stigmas so schwierig, dann den Weg zu finden, das in entsprechender Art und Weise als Unterstützung und nicht als Ausgrenzung zu platzieren und nicht sagen, komm, du musst mal weg hier, sondern hier, tu mal was für dich. Also, dass man das positiv formuliert und die Unterstützung als Angehörige auch positiv zu formulieren und nicht, du musst dich mal zusammenreißen und so geht's nicht weiter. Das ist dann der falsche falsche.
Naja, auch zu sagen, ich sorge mich um dich, ja, du bist mir wichtig und ich möchte dir gerne helfen, ja. Mhm. Und guck doch mal, es gibt die und die Möglichkeiten dafür, ja, da sozusagen zu unterstützen auch, ne? Hast du denn auch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen sich dafür schämen?
Ja, klar. Mhm. Ja, klar.
Viel schämen.
Viel, ja. Also das ist fast ein gängiges Resümee. Als ich noch in der Klinik hier war, dass Patienten gesagt haben, das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte Angst davor, herzukommen. Uns hat mir doch gut getan. Ne? Also deshalb haben wir ja auch im Bereich Schizophrenie, Psychosepatienten am UKE noch, haben wir auch so eine Versorgungsstruktur aufgebaut von ehemaligen Patienten, die, die dann die Patienten auf der Station besucht haben, um dann zu sagen, guck hier, ich habe selber durchgemacht und ich habe mich darauf eingelassen und es hat mir geholfen. Und das wirkt mehr, als wenn ein Therapeut das sagt. Man glaubt einem, der das selber durchgemacht hat, sofort viel mehr.
Ja. Voneinander lernen, ja. Und letztendlich, wenn man es selber durchlebt hat, dass man einfach auch weiß, ja, hier sind Menschen, die helfen dir, öffne dich dafür, ne? So, und lass dir helfen, diese Lampe wieder sozusagen zu reparieren und dass sie, ne, wieder funktioniert in einem richtigen Zustand, ja. Ja, okay. Ja, ganz spannend. Wie können denn Menschen sozusagen Prävention betreiben sozusagen dafür, dass es nicht nochmal passiert oder überhaupt nicht passiert? Ja, was können wir da machen? Also, dass es gar nicht erst dazu kommt, also weder zu Burnout oder Erschöpfungszustand oder eben zur Depression.
Naja, es gibt Menschen, die das von Natur aus fast können. Also die eben vielleicht eine sehr positive Grundstruktur haben, die ein gutes soziales Netz haben.
Die auch die gute, gefestigte innere Haltung auch.
Ja, genau. Mhm. Und die darauf achten, dass sie eben ein anderes Leben haben außer der Arbeit. Mhm. Und die das auch, die sich dran freuen können auch und die das auch wertschätzen als eine Quelle ihres Selbstwertgefühls. Mhm. Auch mit diesem Seelenenergiefass, das habe ich ja auch ein bisschen unterteilt, welche Energiequellen es da gibt. Da gibt es natürlich die Energiequelle Arbeit, Leistung. Mhm. Die nimmt in unserer Gesellschaft leider einen überwiegenden Anteil an, was sich ja natürlich auch im Zeitlichen stundenmäßig niederschlägt. Mhm. Die zweite große Kraftquelle ist ich nenne es die emotionale Heimat, eine emotionale Heimat von eng vertrauten Menschen zu haben. Das ist meistens der Partner oder die Familie. Oder wenn man das nicht hat, dann vielleicht den einen oder anderen sehr guten Freund, den man auch zum Beispiel.
Nachts anrufen kann.
Ja, ich habe so einen kleinen Fragebogen auch da drin im Programm. Wen könnten Sie nachts um 2 Uhr anrufen?
Ja.
Und wenn da kein Name steht, das ist ein bisschen blöd. Ja? Und der dritte Bereich ist so der Bereich soziales Leben. Wir brauchen einen Freundeskreis. Wir sind keine Eremiten. Wir sind soziale Wesen. Wir müssen mal abends nach der Arbeit auch mal mit anderen Leuten quatschen können. Wir müssen auch mal uns auch über die Familie mit anderen, mal über die Kinder mal jammern können mit jemand anderem oder auch selbst über den eigenen Partner mal, auch Gott im Himmel, ja.
Es ist menschlich,
das
ist menschlich.
Das gehört mit dazu.
Genau,
ja? Und wenn man das alles komplett vernachlässigt, dann nimmt man sich auch Kraftquellen. Und das vierte ist eben die Selbstfürsorge. Und wenn es an der hapert, dass man eben auch nicht aktiv für seine Gesundheit was tut, das fängt von Ernährung an, das geht bis zu Sport, und da macht sich eben auch fest die innere Einstellung zu sich selbst, ob man eine selbst wertschätzende Einstellung hat, wo man sagt, ich muss das bewahren, was ich bin. Oder wenn man sagt, naja, also ich bin dazu geboren, um ausgebeutet zu werden und das dann immer weitermacht, bis die Kräfte dann ganz schwinden. Ne? Das sind so, damit hängt es zusammen, ob jemand gesünder und präventiver mit sich umgeht oder eben sagt, naja, ich achte eben nicht auf die Kontingente von Freizeit und Stunden. Ich erlebe das immer, dass die Patienten, die dann im Burnout zu mir kommen und sagen, ja, soziales Leben, das hatte ich mal. Ich habe auch regelmäßig meinen Tenniskurs gemacht und dann war ich mal krank und dann konnte der andere mal nicht. Und stimmt, seit 2 Jahren habe ich es nicht mehr gemacht. Mhm. Ja, dann plötzlich verliert man sowas, weil die meisten Menschen sagen, oh, ich bin so erschöpft, ich kann jetzt nicht mal mehr zum Telefonhörer greifen, um mal einen anzurufen. Hast du nicht mal Lust, mal rauszugehen? Das Wetter ist so schön. Ne? Das ist dann, passiert dann schleichend, dass man diese anderen Energiequellen, Selbstwertquellen leider vernachlässigt.
Immer wieder, nicht auch in der Balance hält. Ne? Also,
das ist das Präventive, das zu wissen, das in der Balance zu halten. Mhm. Manche Menschen können das von Anfang an, die sind begnadet und andere müssen es lernen.
Ja, genau. Ja. Aber letztendlich, ja, das Leben ist ein Lernen, es ist ein Prozess auch. Ne? Und ich persönlich denke, es ist auch ganz, ganz wichtig, auch immer achtsam auch so mit seinem Umfeld zu sein, wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht da auch einfach unterstützt auch und mit der Person auch spricht. Es ist natürlich immer auch die Einsicht. Ne? Wenn natürlich einer absolut davon überzeugt, nö, ist alles super, alles wunderbar, ja, ist natürlich dann schwierig. Ne? Also
klar, das geht dann nicht.
Ja. Wenn die Person sich sozusagen immer weiter zurückzieht. Also ich sag jetzt mal, Depressionen auch, also das heißt, es kann auch immer wieder kommen. Und chronisch auch werden.
Ja,
also vorhin hattest du das ja auch gesagt,
Ja, es gibt ja unterschiedliche Formen von Depressionen. Ganz früher hat man die unterschieden in Formen, wo man sagt, eher das sind eher biologische Formen, endogene Depressionen, die aus dem Innen herauskommen. Da hat man in den Familiengeschichten manchmal eben auch Eltern gefunden, die auch schon depressive Störungen hatten oder Verwandte. Und dann hat man gesagt, es gibt die andere Depression, die eben eine Reaktion ist auf irgendetwas Belastendes. Das hat man Gott sei Dank aufgegeben, obwohl der Grund heute auch immer noch unterscheidbar ist. Aber man hat es damals in den 80er Jahren in der Psychiatrie aufgegeben, weil da hatte sich dann eine sehr unglückliche Zweiteilung auch in den Therapieangeboten ergeben. Man hat den, wo man sagte, die sind endogen, also schon von Natur aus depressiv, vielleicht krank, den hat man Medikamente gegeben und den anderen Psychotherapie. Und das war eben fatal, weil das war eine Fehlbehandlung. Sowohl die Patienten, die eine akute Krise haben, könnten von Medikamenten manchmal profitieren, wenn das Denken sich gar nicht mehr abschalten lässt. Und auch die, wo man sagt, die haben auch in der Familie schon vielleicht depressive Angehörige gehabt, die profitieren auch oder erst recht auch noch von Psychotherapie, um sich eben von diesem von diesem drohenden Damoklesschwert, ja, meine Mutter oder mein Vater hat sich vielleicht umgebracht, um sich davon zu befreien, auch und sagen, nein, ich kann mein eigenes Leben auch ein Stück steuern.
Was ich vorhin sagte, ne, ich erschaffe mir mein eigenes Leben, ja. Ich darf das und ich kann das auch, ne. Okay, positive Worte, hilft das?
Ja, das hat ja sogar einen Fachbegriff, positive Selbstsuggestionen sozusagen. Also
ist ja sozusagen das Benzin für diesen Tank, ja.
Die Selbstüberzeugung oder man kann das auch ganz einfach sagen, wenn man, das ist die innere Willensäußerung. Wenn man sagt, ja, ich will jetzt einkaufen gehen, sagt man, ja, ja, jetzt will ich losgehen. Und so kann man sagen, ich will jetzt einfach nach vorne gucken, ich will nach hinten gucken, ja, ich will jetzt mich öffnen. Ich will jetzt nicht weiter verschlossen sein. Also man kann sich auch so Vorgaben geben. Ja?
Ich arbeite ja ganz viel mit Worten. Worte sind so wichtig, ja. Wir können mit Worten uns ganz viel motivieren, uns auch voranbringen, indem wir auch immer wieder sagen, was wir wollen, nicht was wir nicht wollen. Ne? Ja, ich möchte gesund, ich will gesund werden und ich will hier jetzt für mich auch einen guten Weg einschlagen und für mich auch letztendlich gut sorgen, ja.
Ja, ich mache aus diesem Grund eine der Aufgaben, die ich allen meinen Patienten mitgebe, ist so ein sogenanntes Abendgebet und Morgengebet. Ich nenne es Gebet, obwohl es jetzt kein göttliches Gebet ist, aber es ist so ein Ritual, abends eben eine Rückschau zu halten auf den Tag, und zwar, was man gut gemacht hat oder was einem Freude gemacht hat. Ob das der Sonnenstrahl war oder ich habe geschafft, jetzt mal Nein zu sagen oder, um dann eben mit einem Gefühl, ich bin zufrieden mit dem Tag, einschlafen zu können. Und das senkt den Sympathikus als Antreiber, als Wachsamer, der wird dann beruhigt und dann kann der Parasympathikus, der andere Anteil vom autonomen Nervensystem, kann dann hochkommen, der für den Schlaf, den Tiefschlaf zuständig ist.
Auch die Kontrolle abzugeben, ja, so, ne? Genau. Es ist alles sicher.
Ich darf jetzt einschlafen und nicht ich muss jetzt einschlafen. Ja. Sobald man muss, wird man wacher.
Und Druck, ja.
Dann kriegt man Druck. Also ich darf jetzt einschlafen und ich weiß ja, früher als junger Mensch habe ich ja auch mal eine Nacht durchgemacht und wenn ich dann nicht einschlafen konnte, habe ich den Tag auch überstanden. Also man kann es lockerer sehen und sich von diesem Zwang entfernen. Und das Anführungsstriche Morgengebet ist auch so in den Tag zu starten. Mal schauen, was mir der Tag bringt. Ich habe ja schon, ich weiß jetzt ein bisschen besser Bescheid über mich. Ich weiß, wann ich eine Pause machen muss. Ich weiß, dass ich lernen muss, auf mich aufzupassen, dass ich nicht wieder zu allem Ja sage, sondern dass ich auch mal aufpasse, dass ich mich lerne abzugrenzen. Also das schon mal den Tag so einzustimmen. Ich schaffe das. Ich bin neugierig und nicht, oh Gott, was wird wieder für ein Tag? Hoffentlich überlebe ich den. Ja, das macht schon wieder Druck.
Ja, ja, ist klar.
Also sich selber Mut machen. Ich schaffe das. Ich bin auf einem neuen Weg. Da gibt es natürlich noch Steine und Klötze, die ich überstehen muss. Aber ich bin auf dem Weg. Ja.
Ich habe ja die Seite gewechselt. Ich bin sozusagen zum Bodenzähler geworden. Also du weißt bestimmt, was ein Erbsenzähler ist. Was ist das deiner Meinung nach?
Zwanghafte Menschen, ja.
Ja, genau. Also die über den Krügel suchen, immer so das Negative und so weiter. Und ich bin zum Bohnenzähler geworden und nehme jeden Morgen sozusagen eine Handvoll Bohnen und stecke sie mir in die rechte Tasche oder Jackett oder ähnliches. Und für jedes gute Erlebnis, für jede wunderbare Begegnung, Austausch, Glücksmoment, Lachen an der Ampel oder was auch immer, nehme ich eine Bohne und die wechselt die Seite auf meine Herzensseite sozusagen. Und am Abend kann ich dann sehen, wow, so viele tolle Momente, die ich heute hatte, ja, habe gute Zeiten gesammelt sozusagen und das nährt einen. Da kannst du irgendwann eine Suppe von kochen.
Genau, das ist das Richtige. Das so genau kann man es machen.
Ja, also um einfach auch praktisch was zu tun. Ja, ich habe ja auch immer so ein Ritual, so, ne, dass ich jeden Morgen mir aufschreibe, wofür ich wertvoll bin, ne, wofür ich dankbar bin. Dankbarkeit ist ja auch ein ganz, ganz großes Tool, der wir uns jederzeit bedienen können, was kostenfrei immer zur Verfügung steht, denn für was wir dankbar sind.
Entscheiden
das
wir
haben
selber.
Wir, ja, und vor allen Dingen, das haben wir bereits schon. Ja. Ne? Also sind in der Fülle so. Ne? Und auch die Glücksmomente, die wir erleben, ja, den Tag vorher oder jetzt, ich mache das immer, ne? Guck, was waren gestern alles für Glücksmomente und schreibe mir meine Ziele und Wünsche für den Tag auf. Ne? Und abends kann ich dann schauen, hey, wow, ja, so viel habe ich heute erlebt und gute Momente gehabt. Und das, was ich mir aufgeschrieben habe, habe ich auch fokussiert und umgesetzt. Ne? Also gibt es denn auch so emotionale Momente, die du hattest so in deiner Arbeit, auch mit Patienten? Kannst du dich an was erinnern?
Naja, ohne Ende. Also gibt die verschiedensten emotionalen Momente. Also es gibt die traurigen Momente, wo zum Beispiel auch Patienten, die in meiner Betreuung waren, sich umgebracht haben. Das passiert auch immer wieder, wenn man in der Psychiatrie arbeitet und mit wirklich schwer kranken Patienten zu tun hat. Ich erinnere noch den ersten, da war ich Assistenzarzt auf der Akutstation und hatte einen jungen Patienten, mit dem ich eigentlich guten Kontakt hatte, der aber eine dramatische Konflikte mit seinen Eltern hatte, auch eine Wertkonflikte und sich so unwert fühlte. Und ich habe immer versucht, ihm seine Werte zu zeigen. Und irgendwann hat er sich dann umgebracht. Und da hat mir mein damaliger Chefarzt den Rücken gestärkt und hat gesagt, das wird dir leider immer mal wieder passieren. Mhm. Und hat gesagt, es ist ein Grund, weiterzumachen und nicht aufzuhören. Mhm. Ich war nämlich, habe gesagt, ja, dann, wenn ich jemand umbringt, was kann ich dann?
So dann bin ich, ich nicht gut in dem, was ich da tue.
Ja, weil, und das habe ich ernst genommen, habe also.
Bist weiter dran geblieben.
Auch meine, die Menschen, die bei mir in der Ausbildung waren, die Psychotherapeuten oder auch Ärzte, denen habe ich das versucht, auch mitzugeben. Mhm. Es bedeutet, auch die sich zwar zu hinterfragen, was kann ich besser machen, auf jeden Fall, nicht das ab links liegen lassen, sondern auch sich zu hinterfragen. Gut, das war die eine Sache. Die andere Sache, die mich dann bewegen, ist natürlich, wenn Patienten sagen, so, oh, mir geht ein Licht auf. Also, oder
Jetzt
habe ich es verstanden. Mhm. Oder manche sind süß und schicken noch Postkarten.
Oh,
oder,
toll.
Oder ich habe eine Frau, die war bei mir in der Behandlung extrem innerlich angespannt, hat Kinderwunsch gehabt und der klappte nicht. Künstliche Befruchtung und alles Mögliche. Ich habe gesagt, Sie sind zu angespannt, Sie sind zu sehr im Außen. Und habe ihr eben diese Achtsamkeit beigebracht und dann kriegte ich irgendwie eine Karte, es hat geklappt.
Oh, wie süß,
tolle Momente, ja.
Ja, die du sozusagen sammelst, ja. Diese guten Momente, wo man auch immer weiter dranbleibt, ja. Was ich jetzt auch noch ganz, ganz spannend finde, zu hören, jetzt nochmal auf den Urlaub zu sprechen zu kommen, also wie man da so richtig Urlaub macht, dass man auch entspannt, also dass man auch seine E-Mails sein lassen soll, wirklich, dass man abschaltet, vielleicht an einem anderen Ort eben auch ist. Was kannst du dazu sagen noch?
Also Urlaub.
Also beim Talk hast du auch so ganz wichtige Infos dazu gegeben. Die fand ich sehr, sehr spannend. Ja,
man kann zwei Fehler machen. Urlaub bedeutet ja Abstand von der Arbeit, dass man was anderes erleben soll als die Fremdtaktung durch die Arbeit. Das heißt, wir haben alle unsere eigene biologische Taktung. Das heißt, wenn wir arbeiten, was immer es ist, wir sind ein Stück fremdgetaktet. Mhm. Urlaub bedeutet also die Chance, zur eigenen Taktung zurückzukommen, also so, wie wir uns fühlen. Mhm. Ob nun Nachtigall oder Lerche, daran macht sich das ja schon ganz offensichtlich fest. Ich konnte nie früh aufstehen hätte auch... zum Beispiel Chirurgie hat mir Spaß gemacht, weil ich bastle gerne. Mechanik interessiert mich, aber das war unmöglich. Da musste man ja auch schon um 7 Uhr irgendwann antreten. Habe ich dann gleich gestrichen. Wenn wir unsere in Urlaub fahren, müssen wir gucken, wohin fahren wir. Wenn wir also jetzt in einen Abenteuerurlaub fahren, in ein neues Land mit anderer Kultur, anderem Essen und so weiter, dann sind das ganz viele Eindrücke, die wir verarbeiten müssen. Auch das kann uns beleben, aber wir brauchen Kraft dazu.
Aha, okay.
Ja, und das
alles auch aufzunehmen.
Das alles aufzunehmen und zu verarbeiten. Wenn wir also den Urlaub aufgeschoben haben, bis wir völlig fertig sind, dann haben wir die Kraft nicht mehr dazu.
Okay.
Ja, das war dann auch ein Patient, ein ambulanter, depressiver Patient, der hatte seinen Urlaub, hat gesagt, oh, ich habe was Tolles vor, habe mir ein Wohnmobil gemietet mit meiner Familie, den Kindern will ich durch USA bis nach Kanada fahren. Ich habe dann gesagt, haben Sie sich das wirklich gut überlegt? Ja, das schaffe ich schon. Mir geht's schon wieder besser. Kam zurück und sagte, Sie haben recht gehabt. Es hatte mich nur gestresst. Ich konnte einfach die Schönheit der Natur
nicht
aufnehmen. Die Freiheit hinzufahren, wo man konnte ich nicht genießen, sondern hat mir eher Stress gemacht.
Weil wir müssen ja die Route schaffen Zeit und so.
Genau, das ist genau so ein schönes Beispiel. Da bietet sich es dann an, eher an einen Ort zu fahren, der einem sehr vertraut ist, wo man genau weiß,
also das Ferienhaus in Spanien, okay, ich weiß, wo alles ist.
Wo alles ist. Der andere Aspekt, den ich dann auch nochmal ein bisschen beleuchtet habe, ist der Aspekt der Persönlichkeit. Ich habe ja auch in diesem Burnout-Buch einen Persönlichkeitstest drin, den hat ja mein Kollege Professor Andresen dann auch weiterentwickelt zu einem Urlaubspersönlichkeitstest. Mhm. Ganz spannend. Mhm. Und da kann man
Passt zu mir sozusagen?
Was passt zu mir? Aha. Was bin ich für ein Typ? Das habe ich, also zum Beispiel, wenn mich Journalisten interviewen, dann sage ich, ja, also Sie, wenn Sie den Test machen würden, würden Sie wahrscheinlich auf Offenheit hochladen. Sie sind ein offener Mensch, gesprächsbereit und so weiter. Das heißt, wenn das Ihr Arbeitsalltag ist, dann der Gegensatz zu Urlaub wäre wahrscheinlich am Strand sitzen, nur ein Buch in der Hand und keinen Menschen sehen wollen. Das wäre dann eben die Alternative. Ja. Man kann dann im Urlaub nicht noch mehr machen von dem, was man sowieso schon macht. Oder der Finanzbeamte, der immer nur Zahlen zählt und in seinem Kämmerchen sitzt, der braucht dann vielleicht im Urlaub Gesellschaft. Der muss vielleicht in einen Club fahren, um zu sagen, ah, da habe ich Kontakte, die von selber entstehen, ohne dass ich sie aufbauen muss und so weiter.
Okay, sehr, sehr spannend. Wo du sagtest jetzt gerade, das kann man sich alles runterladen. Wo findet man Informationen über dich, dass man sich da noch mehr Input holen kann
oder also, diese Tests machen? Wenn man googelt Stark Hamburg, dann bin ich an erster Stelle.
Hamburg, ja. Okay.
Dann diese Urlaubstests, das habe ich auf der Internetseite, die heißt urlaubslust.info.
Mhm. Ah, okay.
Da kann man sogar diesen Test nochmal machen und auch andere Informationen zu Urlaub. Mhm. Und das andere, die mehr psychiatrischen oder psychotherapeutischen Seiten, das findet man auf prof-stark, also prof-stark-institut.de. Und davon wird dann weitergeleitet zu speziellen Sachen.
Ja. Nein, für alle Zuhörer sozusagen, die das interessiert, ist ja ganz, ganz spannend, da einfach auch nochmal tiefer reinzugehen und ja, vielleicht sich für sich nochmal zu gucken, okay, wo stehe ich, ja, wie ist der Ist-Zustand sozusagen. Ja, zum Ende, welchen Rat hast du noch für die Zuhörer? Gibt es da noch etwas, was du so mitgeben möchtest?
Naja, Mut zu haben, innezuhalten und zu sagen, ich nehme mir jetzt mal, es kann sein, dass man sagt, ich nehme mir mal ein Wochenende Zeit, wo ich wirklich mal versuche, mich nicht abzulenken von allen möglichen äußeren Einflüssen, sondern oder vielleicht mal ganz langen Spaziergang mache, vielleicht mit einem guten Freund, Freundin, und die dann bitte, mir mal ein sehr warmes Feedback zu geben.
Oh, das ist ein guter Tipp,
Und dann zuzuhören und nicht zu argumentieren.
Oder sich zu rechtfertigen.
Und nicht zu rechtfertigen,
Einfach zuhören.
Einfach zuhören.
Toll. Also vielen, vielen Dank. Wirklich ganz, ganz spannender Austausch. Und ich bin mir sicher, dass sich der eine oder andere da nochmal mehr Informationen holt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, deine kostbare Zeit hier mit mir dieses Interview zu führen. Und ja, ich verabschiede dich an dieser Stelle und sage ganz herzlichen Dank, dass du da warst, Michael.
Gerne und tschüss.
Ja, tschüss. Du bist nicht alleine und kannst dir jederzeit Hilfe holen von Experten, die sich auskennen und dich bei der Diagnose liebevoll unterstützen. Sofern du dir nicht so sicher bist, kannst du dich auch vertrauensvoll bei mir melden unter kontakt@katrinschumann.de oder direkt anrufen unter 0172 844 9326. Auch ich als Motivationscoach habe Feingefühl dafür, ob es hier reicht zu motivieren und den Selbstwert stärken oder ob hier Kollegen gefragt sind, so wie Michael, und es einfach gut ist, sich dann in die Kompetenz dieser Experten zu begeben. Liebevolle Wahrheit schafft Klarheit und damit kann somit viel besser in Richtung Gesundung gearbeitet werden. Trau dich, du darfst und du kannst, gestatte es dir, denn du bist Grund genug. Sofern dir dieser Podcast gefallen hat und du einiges an Impulsen mitnehmen konntest, like und abonniere ihn und teile ihn mit deiner Familie und Freundeskreis. Oder leite ihn an Menschen weiter, für die genau dieser Inhalt interessant und wichtig sein kann. Schreibe mir auch gerne deine Meinung dazu unter kontakt@katrinschumann.de oder auf Instagram katrinschumann_coach. Ich freue mich sehr auf deinen Input und antworte tatsächlich selbst. Und bevor ich nun zum Ende komme, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen zu meinem nächsten 360 Grad Mensch, der Talk, im Live-Format im Loft in Winterhude in Hamburg. Und das am Donnerstag, den 21.10. von 19 bis 22 Uhr zum Thema Suche Liebe. Wo und wie finde ich sie? Ein ganz, ganz großes Thema, die Liebe, bei dem sich bestimmt jeder auf seine Weise angesprochen fühlt. Dies und vieles mehr diskutiere ich mit meinen Gästen. Das Ticket kostet 45 Euro inklusive Essen aller Getränke plus meinen weltberühmten Käsekuchen und ein zauberhafter Live-Act sowie einer besonderen Atmosphäre, die im Kopf bleibt. Limitierte Teilnehmeranzahl sind 30 Personen und die Karten dazu gibt es auf meiner Webseite oder direkt über Eventbrite. Ich freue mich dort auf unser persönliches Kennenlernen oder auch Wiedersehen. Ich schicke dir nun viel Kraft und Zuversicht sowie die richtigen Menschen an deiner Seite, die dich durch die nun beginnende bunte Herbstzeit begleiten. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.